Suhrkamp Audio.
Julia Zanges Debütroman »Die Anstalt der besseren Mädchen« erzählt von Loretta. Loretta ist Mitte 20 und so erwachsen wie Kate Moss. Sie weiß, was ihr steht, sie bewegt sich in Künstlerkreisen, führt die Coverversion eines hippen, bohemistischen Lebens. Und gleichzeitig steckt sie in einem Kokon aus Mode und Verführungskraft, Realitätsflucht und Kindlichkeit fest. Der Roman erscheint im Herbst 2008 im Suhrkamp Verlag. Thomas Meinecke hat die Autorin getroffen und sich mit ihr über ihr Schreiben und ihr Buch unterhalten.
Ich bin ja sehr fasziniert von deiner Art zu schreiben, Julia, seit ich das zum ersten Mal gehört habe, was ja schon ein paar Jahre auch zurückliegt. Und auch dieser neue Text oder überhaupt dieser neue Text fasziniert mich total in seiner Art, wie du das erzählst, diese subtile Art des Erzählens. Und ich, worüber wir noch nie geredet haben, was mich interessieren würde, ist, gibt es da sowas, wie du das praktisch selbst rekonstruieren könntest, wie du da hingekommen bist, wie sich das entwickelt hat oder was du wolltest, als du anfingst zu schreiben? Weil es ist schon eine ganz eigene Stimme und eine ganz eigene Richtung. Oder gibt es da Idole? Oder siehst du heute bei anderen Schreibenden oder auch historisch bei irgendwelchen, die du entdeckst oder so, Parallelen oder Verwandtschaften, wo du denkst, ah ja, das ist ein Ansatz, der mir liegt? Ist das irgendwie sowas, was es in irgendeinem historischen Abschnitt vielleicht auch schon mal gegeben hat, wo du denkst, ah, das gibt Bezüge, oder fühlst du dich völlig allein auf weiter Flur?
Nee, also ich sehe da so Bezüge so ein bisschen zur Romantik, oder habe ich immer, also mit den Romantikern konnte ich mich irgendwie immer so identifizieren, wollte eigentlich auch gerne sowas von der Form her machen, was so in diese romantische Richtung geht, dass es so mehrere Formen hat, auch irgendwie so lyrisch und Prosa, dass es so ineinander übergleitet und ja, so ein bisschen dieses Universalpoesie-Prinzip und auch eher dieses Fragmentarische. Wobei ich jetzt nicht schreibe wie Romantiker. Also.
Das ist aber ein interessanter Gedanke.
Das war immer so ein bisschen, die Romantiker waren immer so ein bisschen mein Anhaltspunkt.
Was ist denn eigentlich die Anstalt der besseren Mädchen?
Also es gibt übrigens zuallererst stand nur der Titel. Also bevor ich überhaupt angefangen habe zu schreiben, wusste ich, dass ich ein Buch schreiben will. Was heißt die Anstalt der besseren Mädchen?
Und der Titel stand und du hattest auch schon eine Vorstellung davon, was
nein,
das sein könnte?
Ich wusste nur, dass es diesen
Titel gibt. Ich schreibe mich diesem Titel jetzt entgegen.
Ja. Das war schon immer so. Ich habe immer, bevor ich überhaupt geschrieben habe, hatte ich immer schon ganz viele Titel im Kopf für irgendwelche Sachen, die ich gerne machen will, aber das waren ganz unkonkrete. Also nur die Titel waren konkret und alles, was dahinter stand, hat sich dann erst so ergeben, so eben auch bei diesem Buch. Ich wusste nicht so genau, was es ist. Ich hatte so ein Gefühl, dass es das gibt, diese Anstalt der besseren Mädchen. Und ich glaube, im Buch gibt es verschiedene Anstalten. Es gibt einmal ganz konkret diesen Hof, auf dem sie landet, als sie dann aus der Stadt flüchtet, wo diese ganzen schönen jungen Mädchen mit ihren Kindern wohnen und disziplinierten Hedonismus betreiben. Und dann ist es ja, die Anstalt der besseren Mädchen hat so ein bisschen so was Zwanghaftes und Loretta steht ja ganz stark unter Zwängen. Die ist ja von vorne bis hinten irgendwie eigentlich ja zwanghaft von Modezeitschriften, von ihren Eltern, von Malte, von allem Möglichen geprägt.
Malte ist der Mann, den sie hinter sich lässt.
Also
oder mit dem sie jedenfalls die ersten 50, 60 Seiten des Buchs noch verbringt.
Also Malte ist eigentlich so ihr einziger wirklicher Fixpunkt. Sonst läuft sie so eher so ein bisschen desorientiert durch die Welt. Und das wird dann natürlich gefährlich, weil sie ihn so vergöttert und er der einzige echte Orientierungspunkt ist. Und deshalb muss sie ihn eigentlich irgendwann verlassen. Das ist irgendwann nicht mehr auszuhalten. Weil sie so eine starke Symbiose bilden. Und aber dieses Weglaufen ist eigentlich nicht so eine wirkliche Emanzipation. Eher so ein Ansatz, würde ich sagen.
Ist auch irgendwie interessant, wie das auch imaginierte Räume natürlich auch noch sind, wenn sie auf dem Papier stehen plötzlich. Also es ist auch dieser Hof, wo dann sie landet, ist natürlich auch wie ein Traumgebilde sozusagen.
Mhm. Ja, der Hof ist schon stark von, der existiert natürlich nicht, aber so über so Fotoästhetiken hat sich einfach so ein Bild von so einem Hof bei mir irgendwie gebildet, gerade so David Hamilton-Fotos.
Gerade wollte ich sagen, das sind auch so zärtliche Cousinen sozusagen, die da miteinander im Umgang sind.
Ja, genau.
Ja. Weich gezeichnet.
Ja, dieses
was
Ganze.
Ja was sehr Verpöntes auch ist eigentlich, aber du, wie du damit umgehst, ist natürlich wahnsinnig faszinierend, weil man auch, wenn man es liest, also ich jedenfalls, diese Bilder auch als Bilder schon sieht, die du sozusagen einbaust. Es ist nicht so, als wenn du denkst, ach toll, das ist jetzt mal ein schönes Bild, sondern als schönes Bild, in Anführungsstrichen, kursiert es bereits und hat auch immer so eine leichte, unterschwellige Fiesheit natürlich auch. Also ein David Hamilton-Foto ist natürlich auch irgendwie was Fieses. Also ich als Mann sozusagen sprechend traue natürlich auch nicht wirklich den David Hamilton-Bildern.
Mhm. Ja, das macht Loretta ja eigentlich auch nicht. Für die findet diese David Hamilton Ästhetik-Idylle zwar eigentlich erstrebenswert und toll, und für sie ist das auch erstmal so ein idealer Raum, in den sie da reintritt, aber das zerplatzt ja dann irgendwie auch. Es ist ja immer Folge von Desillusionen, die stattfindet.
Genau, insofern hat man, das meinte ich vielleicht vorhin auch mit diesem postmodernen Element, die Bilder und das Fragmentarische ist noch nicht so wie in der Romantik neu, sondern eher bekannt, und damit sozusagen hat man auch eine irre Chance, das zu arrangieren, finde ich. Was spielt denn die Kirche eigentlich für eine Rolle? Ich bin da irgendwo plötzlich in einem Gottesdienst mit den Mädchen gelandet.
Ja, so religiöse Momente kommen da immer wieder auf. Einerseits so von wie sich die Mädchen da so, die bewegen sich da fast sektenhaft auf diesem Gehöft. Und die Kirche konkret hat gar nicht so eine wichtige Rolle. Es geht eher so um die Form der Kirche, also eher als so eine Kirchenfolklore, die sie da so betreiben. Also sie benutzen das eher so als Ort, also als Rückzugsort, und glorifizieren eher so diesen Abglanz, den die Kirche so von sich gibt. Also Loretta geht dann, als sie da auf dem Land ist mit CK, eine Nacht in so eine kleine Kapelle, wo sie auf so eine Frau treffen, die Gitarre spielt und
das ist eben das, was ich schon gelesen habe.
Sapfo-Lieder singt. Und okay. Sie lassen sich da so reingleiten und bewundern diese Religiosität, aber so als abgehobener Moment. Also sie haben nicht wirklich was mit dem inhaltlich Religiösen zu tun, sondern lassen sich nur auf dieses Dekor eigentlich ein.
Ja, die Kapelle steht ja auch so im Wald. Das ist eigentlich auch eine Caspar-David-Friedrichsche Szenerie sozusagen, die dort betreten wird. Nur, dass der von Sapfo vielleicht gar nicht so viel wusste. Und das ist ja auch interessant, wie du da, finde ich, nämlich dann doch auch voll auf der Höhe dessen, was auch Gender Studies tun, die sich ja auch längst in allen Künsten sozusagen ausgebreitet haben, also eine bestimmte Denkweise oder das Verhältnis von geschlechtlicher Existenz im Sinne von biologisch vorgegebenen Dingen oder auch dem sozialen Agieren und auch dem geschlechtlichen Begehren sozusagen, dieses Wechselverhältnis aus diesen drei Elementen, ist ja doch viel schon auch als was sehr bewusst Reflektiertes in die Künste sozusagen eingesickert. Und das finde ich eigentlich bei dir auch, ohne dass du jetzt sagst, dass du dich damit theoretisch beschäftigt hast. Es geht ja auch um eine interessante Überschreitung, weiß ich gar nicht, ob es das richtige Wort ist, aber eine Art von Thematisierung, jedenfalls auch von hetero- und homosexuellen Begehrensweisen und so weiter. Mhm. Das ist mir noch positiv aufgefallen.
Ja, es geht eigentlich so ein bisschen um das Fließen von Homosexualität und Heterosexualität. Also dass auch die Männer sind irgendwie auch in der Geschichte, das kommen ja nicht so viele vor, Malte. Und auf der Party werden irgendwie nochmal Jungs erwähnt. Und die haben aber eigentlich auch nichts richtig Männliches mehr. Mhm. Es findet sowieso eher so eine sowohl von Tieren und Menschen als auch von Männern und Frauen eher so ein ineinander übergleitender Formen statt.
Suhrkamp Audio.